Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ja, das Thema heute: Warum kam Jesus Christus ins Fleisch? Und da möchte ich drei Punkte betrachten, wieso er das tat. Wir Menschen, wir haben ja keine Existenz vor unserer Geburt, nicht Existenz vorher. Aber Jesus hat vor seiner Geburt als Mensch existiert, im Himmel. Und deshalb kam er ins Fleisch eben. Das ist damit gemeint, dass Christus ins Fleisch kam, dass Gott Mensch wurde. Also drei Punkte. Der erste Punkt heißt, da geht es um sein Opfer, das er gebracht hat. Der zweite Punkt, da geht es um sein Wort. Er kam, um es richtig auszulegen. Und der dritte Punkt ist, warum opferte sich Jesus? Diese drei Punkte. Und also, ich werde Bibelstellen zitieren. Und wenn es längere sind, die zum Nachschlagen sind, dann sage ich Bescheid. Und ansonsten, wenn es kürzere sind, dann lesen wir einfach weiter, fahren wir einfach fort. Gut, also der erste Punkt: Jesus kam ins Fleisch, um sich zu opfern. Da können wir aufschlagen, Johannes Evangelium, Kapitel 6, ab Vers 51 folgend. Ich bin das lebendige Brot vom Himmel herabgekommen. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Da zankten die Juden untereinander und sprachen: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise und mein Blut ist wahrhaftiger Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Ja, wieso spricht Jesus davon, dass man sein Fleisch essen muss und sein Blut trinken muss, wenn man ewiges Leben haben möchte? Blutgenuss ist ja laut dem Wort Gottes verboten und von Kannibalismus gar nicht zu sprechen. Das ist nicht so schwer zu verstehen, warum Jesus das sagt, wenn man betrachtet, was vorher passiert ist. Da war nämlich die Speisung der 5000. 5000 Menschen wurden gespeist mit ein paar Fischen und wenigen Broten. Er hatte es vermehrt. Es war ein Wunder, dass es für diese 5000 Menschen dann gereicht hat. Und dieses Wunder hatte so viele Menschen angezogen, die ihm nun folgten. Denn sie haben ja gesehen, da ist ja jetzt jemand, der kann die Probleme der Welt lösen. Den Hunger, wenn der Magen knurrt, oder heilen, wenn wir krank sind, ja, das ist perfekt, den brauchen wir. Es hat also sehr viele Menschen angezogen. Und wenn so etwas geschieht, dann folgen die Menschen natürlich in Scharen. Und das ist auch aus menschlicher Sicht verständlich. Und mit diesen Wundern glauben natürlich auch heute noch Kirchen und auch Freikirchen, Menschen anlocken zu müssen. Funktioniert auch leider. Aber sie übersehen den Kern, den Jesus hier zu verstehen geben wollte. Als Jesus Christus sah, wie viel Volk ihm wegen dieser Speisung der 5000 folgte, versuchte er sie von der Speise für den Leib wegzuführen zur geistlichen Speise, zu dem, was wichtiger ist. Zur wahrhaftigen Speise, für das ewige Leben, sein Leib und sein Blut. Sozusagen eine Brücke zwischen der irdischen Speise und der geistlich wahren Speise wollte er ihnen bieten. Schaut, Johannes 6, 27 sagt er dann: wirket nicht die Speise, die vergänglich ist, sondern die Speise, die ins ewige Leben bleibt, welche des Menschensohn euch geben wird, denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Das ist also die Brücke, die er zeigen wollte, als er sein Leib und sein Blut zur Speise anbot. Aber weil Menschen damals und auch heute so aufs Irdische fixiert sind, konnten sie die Worte nicht geistlich verstehen. Sie haben nur ans Irdische gedacht. Also das ist einer der Schlüssel, um diese Stelle über sein Opfer zu verstehen, dass wir sein Leib essen müssen, sein Blut trinken müssen. Und ein zweiter Schlüssel ist das Passafest der Juden. Jesus Christus sagte ja diese Worte über seinen Leib und sein Blut zur Zeit des Passafestes. Johannes 6,4, kurz vor der Speisung der 5000 heißt es, es war aber das Passa nahe, das Fest der Juden. Und wenn man weiß, was die Juden am Passafest feierten, dann wird es noch klarer, warum Jesus von seinem Leib als Speise und von seinem Blut sprach. Was war das Passafest? Es war ja, wo Israel noch in Ägypten gefangen war, kurz vor dem Auszug, als Gott dann den Engel schickte, der alle Erstgeburt im Lande vom Vieh bis zum Menschen tötete, als ein Gericht sozusagen. Und die Juden mussten ein makelloses Lamm schlachten und mit diesem Blut des Lammes die Türpfosten bestreichen. Und wenn der Todesengel dann das Blut an der Tür sah, dann zog er vorbei, das Gericht Gottes. Das Blut dieses Lammes rettete praktisch vor dem Gericht Gottes. Also ein prophetisches Ereignis, das davon zeugt, wie die Menschen dem Gericht Gottes entgehen, indem sie das Passahlamm essen und sein Blut rettet. Ja, und dass Jesus Christus nun das wahre Passahlamm ist und dass alles nur Hindu-Deutungen waren auf ihn, dass er der einzig makellose Mensch war, das ist klar. Und dann wird auch klar, wenn Jesus Christus zur Zeit des Passafestes dann in Johannes 6 sagt, ihr müsst mein Leib essen und mein Blut trinken. Er ist das wahre Passahlamm, das geschlachtet werden muss. Er sprach natürlich von seinem Tod am Kreuz. Ja, und er starb ja nicht deshalb, weil die Juden ihn kreuzigen wollten. Das ist ein Irrtum. Er starb, weil der Vater im Himmel es ihm aufgetragen hatte, sein Leben zu lassen zur Erlösung für viele. Und er ließ sein Leben freiwillig. Niemand zwang ihn dazu. Niemand. Die Juden nicht, die Römer nicht. Sie führten ja, die Juden und Römer führten nur den Willen Gottes aus, dass das wahre Passahlamm geschlachtet wird. Jesus selbst hätte es jederzeit verhindern können, wenn er es gewollt hätte. Schaut, Johannes 10, 17, das schlagen wir auf. Johannes 10, 17. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Jesus in jedem Fall hätte sterben müssen als Opfer, auch wenn die Juden ihn nicht abgelehnt hätten und als Messias angenommen hätten. Ohne dieses wahre Passahlamm gibt es keine Erlösung für keinen Menschen. Als bestes alttestamentliches Beispiel kann man für dieses Opfer kann man die Prüfung Abrahams sehen, seinen einzig geliebten Sohn Isaak zu opfern. Gott sagte ihm, nimm deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und opfere ihn für mich. Und da ist es so, Abrahams Sohn hatte sich keine Sekunde gewehrt. Keine Sekunde. Als Abraham ihn fesselte, auf den Holzhaufen legte, wo er verbrannt werden sollte, und das Messer zog, da kam kein Wort aus Isaaks Mund. Beziehungsweise er fragte einmal, wo denn das Opfer ist. Und Abraham sagte ihm, Gott wird für ein Opfer sorgen. Aber als er dann sah, dass Abraham ihn fesselte und er das Opfer ist, wehrte er sich nicht. Also, da werden wir später noch drauf eingehen, auf diese Unterordnung unter den Willen des Vaters. Also Jesus ließ sein Leben freiwillig. Also das war eigentlich der erste Punkt, warum Jesus ins Fleisch kam, um das Opfer zu bringen für die Sünden. Wobei ich noch ein bisschen darauf eingehen möchte, auf dieses Opfer. Konkret jetzt, was am Kreuz passierte. Denn, und jetzt werde ich ganz kurz nur ein paar Verse vorlesen, die die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn verdeutlichen. Johannes 3,35, der Vater hat den Sohn lieb und hat alles in seine Hand gegeben. Johannes 5,19, denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut, und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Markus 9,7, eine Stimme kam aus der Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Das ist die Verherrlichung. Matthäus 3,16, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das war bei Jesu Taufe. Und in Johannes 10,30 sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Und trotz dieser Liebe des Vaters zum Sohn und ihrer Einheit trennte sich der Vater von ihm am Kreuz. Die Finsternis, die Hölle für Jesus Christus brach ein. Matthäus 27, Vers 45 können wir aufschlagen. Matthäus Kapitel 27, ab Vers 45. Da findet die Kreuzigung statt. Und da heißt es, aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama sabachthani, das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vers 54, als der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesu bewachten, das Erdbeben sahen und was da geschah, fürchteten sie sich sehr und sprachen, wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Nun, es wird ja viel über die leiblichen Leiden Jesu Christi gesprochen. Da werden noch Filme gemacht, wie er gelitten hat und so. Aber die wesentlichen Leiden Jesu Christi passierten im Geiste. Es gibt viel leibliches Leid auf der Erde. Aber die geistlichen Leiden, die Jesus am Kreuz erlitt, die konnte nur er erfahren und sonst kein anderer Mensch. Wir werden sehen, warum. Nun, in 2. Korintherbrief wird gesagt, dass Gott ihn zur Sünde gemacht hat, der von keiner Sünde wusste. Jetzt ist es so, einen herkömmlichen Mensch kann man nicht zur Sünde machen. In Hiob 15,15 heißt es, siehe seine Heiligen, Entschuldigung, siehe seinen Heiligen traut er nicht. Die Himmel sind nicht rein vor ihm. Wie sollte es denn der Abscheuliche, der Verdorbene, der Mensch sein, der unrecht wie Wasser säuft? Du kannst deinen Menschen nicht zur Sünde machen. Wir sind alle Sünder. Alle schon Sünder. Wir müssen dazu nicht gemacht werden. Und jetzt, Jesus war ohne Sünde und er wurde zu allen Sünden gemacht. Das heißt, jeder Mord, Raub, Vergewaltigung, Lüge, Unreinheit, Unzucht, Gräueltat von allen Menschen, die je gelebt haben und je leben werden, diese unvorstellbare Menge an Unreinheit auf ihm, dem allein Heiligen und Reinen. Und das war eines der größten Leiden Jesu Christi im Geiste, dass er diesen Becher der Unreinheit trinken musste. Mit seinem reinen Geist, mit seiner heiligen Wesen, all diese Gräueltaten, die auf ihn gelegt wurden. Eins der größten Leiden Christi. Das zweite große Leiden Christi im Geiste am Kreuz war, als es finster wurde. und der Vater ihn verließ. Ja, der Vater in seinem Zorn über all diese Gräuel natürlich als heiliger Gott sieht das alles auf Jesus, diesen Schmutz, und wendet sich ab von ihm, trennt sich von ihm. Es wurde finster 3 Stunden und Gott wohnt ja in einem unzugänglichen Licht. Die Finsternis ist immer ein Zeichen, dass du von Gott verlassen bist, verdammt von ihm. Und Jesus sagte, ich und der Vater sind eins, der Vater liebt den Sohn, und doch musste jetzt Jesus hier in diesen 3 Stunden die Hölle, das Getrenntsein von Gott am Kreuz erleiden. Und man muss sich ja vergegenwärtigen, dass für jeden Menschen das Getrenntsein von Gott etwas ganz Normales ist. Du wirst geboren und bist getrennt von Gott. Nichts Außergewöhnliches. Aber für Jesus, der eins ist mit dem Vater und vom Vater kam, war es die Hölle. Das zweite große Leiden Jesu Christi am Kreuz im Geiste. Und diese 2 Leiden Jesu Christi, die sollten uns demütigen vor ihm und Ansporn sein, ihn zu loben und zu preisen. Ja, das war wirklich jetzt der erste Punkt, das Opfer Jesu Christi. Darum kam er ins Fleisch. Der zweite Punkt, er kam, um das Wort Gottes richtig auszulegen. Das geht jetzt wieder ein bisschen an den Menschen heran. Wir werden uns die Juden betrachten zu seiner Zeit, aber auch die Gemeinde heute. Es wird also immer hin und her springen. Ja, Mord, Raub und Ehebruch, Hochmut. Wenn man sowas hört, dann hätten die frommen Juden zur Zeit Jesu nie zugegeben, solche Dinge zu tun. Und wir würden auch nie sagen, dass in unseren Gottesdiensten gesündigt wird, während des Gottesdienstes. Während man Gott dient, würden wir nie sündigen. Aber bei den Juden, doch waren sie die fromme Elite, Mörder, Räuber, Ehebrecher und stolze und hochmütige Menschen. Ja, ist es möglich, solche schweren Sünden zu begehen und sogar noch als heilig zu gelten in den Augen der Menschen? Ja, es ist möglich. Sie waren Mörder, weil sie den Messias kreuzigten. Und sie dachten, damit Gott einen Gefallen zu tun, und das Volk lief ihnen nach. Sie waren Ehebrecher, denn sie trennten sich aus jedem Grund von ihrer Frau. Die einzige Regel, die sie einführten, ist, man muss ihr einen Scheidebrief ausstellen. Und sie waren Räuber, weil sie Tempelraub begingen. Das gibt es auch heute in der Gemeinde. Sie waren stolz und hochmütig, weil sie glaubten, ihr Reichtum sei ein Resultat ihrer Heiligkeit. Und die Krüppel und die Armen sind eben Sünder. Ja, das ist mal der Zustand des Menschen. Sowohl die Juden hatten aber das geschriebene Wort Gottes, als auch die Gemeinde heute. Und Gott sagt ja in seinem Wort, dass diese Dinge klar Sünde sind, nicht sein Wille sind. Aber weil die Sünde sich halt fromm, religiös tarnen kann, hat sie sich eingeschlichen. Und auf Antwort auf diese Zustände kam Jesus Christus ins Fleisch. Warum? Weil das geschriebene Wort konnte sich nicht wehren. Tinte auf Papier kann sich nicht wehren. Natürlich, das Wort Gottes ist mit seinem Geist eng verbunden und der Geist wirkt durchs Wort. Aber wenn der Mensch sich verstockt, dann kann der Geist nicht wirken. Und dann kam Jesus ins Fleisch, um das Wort wieder klarzustellen, was wirklich damit gemeint ist. Er konnte sich sehr wohl wehren. Das Wort wurde Fleisch dann, nicht mehr Tinte auf Papier. Es wurde Fleisch und wohnte unter uns und konfrontierte dann die Juden ganz direkt mit ihren Sünden, die sich fromm getarnt hatten. Und dann entschied sich das Volk Gottes, ihn lieber zu töten, als umkehren und Buße zu tun. Und so hatten sie es auch mit den Propheten vor ihm gemacht, und das wird heute auch gemacht. Es werden keine Prediger getötet, aber also zumindest nicht in Deutschland. Aber sie werden dann halt mundtot gemacht, man lädt sie da nicht mehr ein und es bilden sich Parteien gegen sie und so weiter. Nun, das fleischgewordene Wort sagte also den Juden die Wahrheit, und er sagte ihnen, dass seine Jünger müssen das Salz der Erde sein. Und das Salz hat 2 Wirkungen. Desinfizierung und Konservierung. Ja, bevor der Strom da war, da wurde mit Salz Fleisch eingelegt, desinfiziert, haltbar gemacht und so auch das Wort Gottes und die Jünger sollen praktisch in dieser Welt den Willen Gottes konservieren, daran festhalten und desinfizieren, indem sie Sünde aufdecken und praktisch dann mit dem Wort Gottes die Wunde verbunden wird, dass sie heilen kann. Das ist das Salz der Erde. Aber das Salz ist dann kraftlos geworden, weil die fromme Sünde sich ja eingeschlichen hatte. Und dann sagt Jesus in Matthäus 5, wenn das Salz fade geworden ist, womit soll es salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Gut, jetzt möchte ich mir zwei Beispiele angucken mit euch in der Gemeinde heute, wie das Salz kraftlos gemacht wird, während der Gottesdienste. Und ja, natürlich, das soll jetzt kein, das kann sein, dass das harte Worte sind, aber das soll jetzt nicht an die Gemeinde in dem Sinne gerichtet sein, dass ich hier was aufdecken möchte. Ein jeder möge sich selbst prüfen. Es geht einfach darum, das Wort Gottes zu hören und es im Herzen wirken zu lassen. Also gut, Beispiel 1 für fades Salz, Matthäus Kapitel 6, Abvers 1. Matthäus Kapitel 6, Abvers 1. Ja. Da heißt es dann, habt Acht, dass eure Gerechtigkeit, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut, damit dein Almosen im Verborgenen bleibt. Sei. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Ein Beispiel, das ich selbst erlebt habe, war circa 2005 eine Pro-Christ-Veranstaltung. Ich war ein junger Christ, würde ich heute nicht mehr hingehen. Auf jeden Fall, der Saal im Stadttheater war voller Christen. Vorne die Leinwand für die Live-Übertragung. Ein Podest mit Mikrofon oben. Ein Christ geht auf die Bühne zum Mikrofon und bittet den Bürgermeister hoch. Den Bürgermeister der Stadt. Der christliche Moderator erzählt dann enthusiastisch, wie viel die Stadt gespendet hat. Und es wird ein Scheck hochgereicht, der ist so groß, dass er beide Oberkörper überdeckt, vom Bürgermeister und vom Bruder, der das moderiert hat. Und da stand dann die Zahl drauf, die konnte man noch in 150 Metern Entfernung erkennen. Tobender Applaus der Christen auf den Zuschauerrängen. Ja, liebe Geschwister, lassen wir uns doch vom Wort Gottes ermahnen und es besser machen. Deine Linke wisse nicht, was deine Rechte tut, wenn du Almosen gibst. Jede gute Tat, finanziell oder auch Hilfeleistung, wird im Himmel nicht belohnt, wenn du es anderen Leuten erzählst. Und wir gehen schon so weit heute, dass wir in der Gemeinde es vor der ganzen Gemeinde erzählen, was wir machen und es sogar noch mit Präsentationen schmücken. Das ist kein Gottesdienst, sondern Menschendienst. Da steht der Mensch im Mittelpunkt, nicht Gott. Wenn wirklich Gott im Mittelpunkt stehen würde, dann würdest du Wert darauf legen, dass alles im Verborgenen geschieht. Soweit natürlich möglich. Es gibt Dinge, die kannst du nicht im Verborgenen machen. Almosen aus dem Geiste Gottes gewirkt, geschehen im Verborgenen. Almosen aus dem Fleisch gewirkt, geschehen vor aller Augen. Also ein Beispiel von Heuchelei im Gottesdienst. Ein zweites Beispiel für fades Salz vom Beten und Fasten, Matthäus 6, Abvers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gern, in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Und dann vom Fasten, Matthäus 6, 16. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen, wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der ins Verborgene sieht, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Sie beteten gerne in der Synagoge. Warum? Weil dort der Platz war, wo man betete? Natürlich war das der Platz, wo man betete. Aber sie taten es, weil sie gern von den Menschen gesehen wurden. Und die Gemeinde ist der Platz, wo wir Gott loben und preisen gemeinsam. Aber wir müssen jedes Mal aufs Neue unsere Motive prüfen, jeder von uns. Warum möchte ich etwas sagen? Warum will ich beten? Was ist mein Motiv? Es geht immer um die Ehre Gottes, nie um uns. Und es bedarf Gnade Gottes, sich selber richtig zu erkennen. Die Motive in seinem Herzen, die können wir oft selber nicht richtig durchdringen. Und da muss man Gott darum bitten, bitte zeig du mir, ob ich falsch liege, stell mich in dein Licht. Und der Geist Gottes wirkt dann im Herzen und zeigt uns, wo wir uns selber dienen wollen. Denn wenn wir deshalb beten und reden in der Gemeinde, um unser Gewissen zu beruhigen, dass wir genug für den Herrn tun, das geschieht, glaube ich, doch häufiger heute. Also, dass man in der Gemeinde betet und arbeitet, um sein Gewissen zu beruhigen, dass man ja genug tut für den Herrn, dann dienen wir nicht Gott damit, sondern uns selber, unserem Gewissen. Es beruhigt zwar unser Gewissen, aber es ist wertlos, denn es ist nicht Frucht aus dem Geist Gottes gewirkt. Und unser Tun und Reden sollte nur ein Ziel haben, nämlich Gott zu verherrlichen. Ihm und dem Lamm die Ehre zu geben. Alles, was darüber geht, ist zu viel. Und also ich habe Probleme, wenn ich daheim keine Zeit zum Beten habe. Aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja genug Ausreden. Da habe ich Probleme, in der Gemeinde den Mund aufzumachen, zum Beten. Das ist einfach, wir müssen einfach ehrlich sein mit Gott, weil er sieht ja ins Verborgene. Und wenn die Last der Arbeit für den Herrn auf dir drückt, dann sollen wir unser Gesicht nicht verziehen vor den Brüdern und nicht ächzen, denn hat uns nicht Gott eingesetzt, für ihn zu dienen? Und wenn er, wer dann? Wir selber? Wenn wir was empfangen haben, wieso verhalten wir uns nicht ruhig? Wieso sind wir aufgedreht, als hätten wir nichts empfangen? Wenn jemand viel darüber reden muss, was er alles für Gott tut, dann wird ein Komplex, ein seelischer Komplex offenbar. Da stimmt etwas nicht. Derjenige, der seine christlichen Werke zur Schau stellt, wie auch immer, hat innerlich den Drang und die Angst, nicht angenommen zu sein von Gott, wenn er nicht genug tut für ihn. Aber von Gott bekommt er dafür keine Bestätigung, wenn er erzählt, was er tut. Denn der Geist Gottes stellt sich nicht zum Menschendienst. Dann versucht es eben bei den Menschen, sich diese Bestätigung zu holen. Ja, also diese zwei Beispiele, liebe Geschwister, sollen reichen für fromm getarnte Sünde in der Gemeinde. Mehr möchte ich, es geht ja eigentlich um Jesus Christus zu Weihnachten. Aber das war halt einer der Gründe, warum er ins Fleisch kommen musste, um das aufzudecken. Und sein Wort ist halt Salz. Und dann gab es da die Tempelreinigung. Nicht wahr, bevor das Opfer jetzt auf dem Altar dargebracht wird, muss der Tempel gereinigt werden. Ein heiliges Opfer braucht einen heiligen Altar. Das Menschentreiben muss hinaus und das göttliche Wirken muss wieder hinein. Der Tempel muss des heiligen Opfers würdig gemacht werden. Wir schlagen auf Johannes Kapitel 2 ab Vers 13. Johannes Kapitel 2 ab Vers 13. Und das Passa der Juden war nahe und Jesus zog hinauf nach Jerusalem und er fand im Tempel die Verkäufer von Ochsen und Schafen und Tauben und Wechslern, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Ochsen und den Wechslern, verschüttete er das Geld und stieß die Tische um und sprach zu denen, welche die Tauben feilboten, traget das von dannen, machet nicht meines Vaters Haus zu einem Kaufhaus. Ja, die Gemeinde ist kein Ort, um Geld zu verdienen. Weder Profit für Menschen, noch für christliche Werke, die das Ziel haben zu wachsen und sich einen Namen zu machen. Der Leib Christi ist keine Börse, sie gehört dem Herrn allein. Es ist die Braut Christi. Natürlich, da gibt es krasse Beispiele wie den Ablasshandel bei den Katholiken. Wenn du bezahlst, dann werden die Sünden erlassen, da wird Kasse gemacht. Aber es gibt auch bei uns in den Freikirchen Beispiele, zum Beispiel wenn man Konzerte veranstaltet mit missionarischem Hintergrund. Und dann, ich habe mal so eins besucht als junger Christ und dann wurden 10 Liter Eimer für die Spenden rumgereicht. Und die waren voller Scheine. Und die ungläubigen Freunde, die von mir da waren, die haben sowas von Anstoß genommen. Die haben gesagt, und das, ihr wollt besser sein wie die katholische Kirche. Und sie hatten recht. Der Leib Christi ist nicht dazu da, dass Menschen sich bereichern. Und wenn ein Prediger heute, der bekannt ist, für ein Wochenende 2500 Euro bekommt, dann haben wir eine Grenze überschritten. Das muss man mal ganz klar sagen. Das hat mit Dienst für Gott bei solchen Summen nichts mehr zu tun. Den Tempel zu reinigen bezieht sich aber nicht nur auf den finanziellen Gewinn, den man in der Gemeinde machen möchte, sondern auch auf den Gewinn an Ansehen und Ehre in der Gemeinde. Das haben wir ja vorher gesehen beim Fasten und beim Beten. Ja, Jesus Christus reinigte also den alttestamentlichen Tempel von den Händlern und Wechslern. Und das war notwendig, dass das heilige Opfer, das geschlachtet werden sollte, einen heiligen Altar hat. Hinweg mit dem Mammon aus dem Tempel. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, dem dritten Punkt, warum Jesus ins Fleisch kam, beziehungsweise was der Grund war, dass Jesus sich opferte. Da wird viel über die Rettung des Menschen gesprochen. Der Mensch voll im Mittelpunkt. Es geht nur um seine Rettung und dass er ewiges Leben hat. Aber was Gott mit der Rettung des Menschen bewirken möchte, darüber wird wenig gesprochen. So etwas wird sich alles nur um den Menschen drehen und nicht um Gott. Ein Ziel war die Verherrlichung Gottes. Wir schlagen auf Johannes 17 ab Vers 1. Hier spricht Johannes 17 ab Vers 1, hier spricht Jesus zum Vater im Gebet. Sie waren ja eins. Eine Einheit, die es auf Erden nie wieder gab und nicht vorher. Solches redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. Damit ist die Kreuzigung gemeint. Es war kurz vor seiner Kreuzigung. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, auf das er ewiges Leben geben allen, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Es geht also ganz klar darum, dass wir Gott und das Lamm erkennen und um die Ehre für sie. Das ist das ewige Leben, sagt er. Wenn wir an ewiges Leben denken, dann geht es ja Hauptsache, wir sind gerettet. Aber es geht darum, dass wir Gott erkennen. Wisst ihr, Gott hat ja die Welt geschaffen und jetzt ist die Welt in Sünde gefallen und die Feinde Gottes lachen darüber. Die Schöpfung ist kaputt, das Werk Gottes kaputt. Und Jesus kam, um das wieder in Ordnung zu bringen und über die Feinde zu siegen. Und das ist der Hauptgrund, dass Gott Ehre bekommt. Das ist der Hauptgrund, warum Jesus sich opferte. Und wer soll ihn loben und preisen, wenn nicht Menschen gerettet werden und alle verloren gehen? Also, die Menschen, die gerettet werden, dienen dazu, um Gott loben und zu preisen. Und als Braut für den Sohn. Gott wollte eine Braut bereiten für seinen Sohn. Das ist der zweite Grund. Und wenn jetzt Jesus am Kreuz hängt und dort stirbt, diesen qualvollen Tod, und dann würde jeder normal, also jeder menschlich denkende Mensch würde sagen, das ist doch keine Verherrlichung Gottes. Wenn der Sohn Gottes so sterben muss, wie wird Gott da verherrlicht? Der wird doch gedemütigt. Nun, das wird besser deutlich. Kleinen Moment. Ja, genau. In Vers 4, also Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Also, er hat Auftrag ausgeführt, ich lasse mich kreuzigen. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Es ist also eine Wechselbeziehung. Und es ist so, Jesus Christus hat sich absolut untergeordnet unter den Willen des Vaters. Absolute Unterordnung, ohne Widerrede, wie Isaac bei Abraham, als Isaac geopfert werden sollte. Er hat dann Mund nicht aufgetan. Und das Prinzip der Unterordnung ist kaputt in unserer Zeit. Das will keiner mehr wissen. Jung und alt gibt es nicht mehr. Mann und Frau gibt es nicht mehr. Der Frechste kommt durch. Und wer am lautesten schreit, das ist die Welt, in der wir heute leben. Aber Gott funktioniert nur mit Unterordnung. Das ist kein Kommunismus im Himmel, wo alle gleich sind. Der Sohn hat sich untergeordnet und so den Vater verherrlicht. Und darum ist es Herrlichkeit für den Vater, wenn Jesus Christus am Kreuz hängt. Weil es des Vaters Wille war, dass er so stirbt. Das ist die Verherrlichung des Vaters. Und wiederum, weil Jesus sich dann untergeordnet hat, verherrlicht ihn der Vater dafür. Wisst ihr, die Könige auf der Welt, wenn du dich da unterwirfst, die stellen noch den Stiefel drauf, damit dein Gesicht im Dreck bleibt. Aber Gott nicht. Wenn du dich unterordnest, dann gibt er dir auch Ehre. Und wir wissen ja, dass wir als Gemeinde mit Christus mitherrschen werden im tausendjährigen Reich. Also Unterordnung unter den Willen Gottes ist das Beste, was du machen kannst. Ja. Und wir kommen jetzt dann zum Schluss. Der zweite Grund, warum er sich opferte, die Braut für den Sohn. Johannes 17, Abvers 24. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die mit mir, bei mir sein, die du mir gegeben hast, dass sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also auch hier wieder die Herrlichkeit Christi im Mittelpunkt. Und in Johannes 14,2 spricht er von den vielen Wohnungen, die er bereitet. Und er sagt dann, wenn ich hingehe, um euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Und da wird die Sehnsucht des Bräutigams nach der Braut ganz klar erkennbar. Und Paulus sagt im 2. Korinther, ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine reine Jungfrau Christus zuzuführen. Und dann kommt es ja zur Hochzeit des Lammes. In Offenbarung 19, Vers 6 wird die genannt. Das ist also ein zukünftiges Ereignis. Offenbarung 19, Vers 6. Und ich hörte, wie die Stimme einer großen Menge und wie das Rauschen vieler Wasser und wie die Stimme starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, ist König geworden. Das bezieht sich aufs tausendjährige Reich. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Und das ist die Gemeinde. Und Jesus sagte ja, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und da war es ja üblich, dass der Vater die Braut aussucht. Denn der junge Mann, der hat ja manchmal Ideen, die nicht so weise sind, sage ich mal. Und da hatte der Vater darauf geachtet, was der für eine Frau bekommt. Und so achtet auch der Vater für Jesus, also welche Braut Jesus Christus bekommt. Und das Kriterium, dass du zu dieser Braut gehörst, ist natürlich die Buße, ganz klar. Die weiße Leinwand, in die wir gekleidet werden als seine Braut. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.